Wie hältst du es eigentlich mit dem Vertrauen? Wie geht's dir damit? Es gibt ja Menschen, die können das. Die haben so ein grundlegendes Vertrauen zu anderen, in die Welt und die fahren da auch gut damit. Und dann gibt es die Leichtgläubigen, die sich immer so leicht über den Tisch ziehen lassen. Die anderen, die sehen alle, was das für einer ist, mit dem die da zu tun haben. Die sehen alle, worauf es hinauslaufen wird. Und die tappen immer wieder in die gleiche Falle. Tut manchmal richtig weh, da zugucken zu müssen und nichts machen zu können. Oder auch nur, wenn jemand so eine Geschichte einem erzählt, in der er oder sie irgendwie naiv immer wieder reingefallen ist. Manche bleiben dann tapfer dabei, machen es immer weiter so. Bei anderen schlägt es um in so ein Misstrauen dann. Marie von Ebner-Eschenbach, die hat mal gesagt, der am unrechten Ort vertraute, wird dafür am unrechten Ort misstrauen. Das stimmt, das kann so umschlagen. Ist es dann nicht die bessere Alternative zu sagen, das Vertrauen, das lasse ich mal den romantischen Filmen. Im realen Leben, das setze ich eher auf Sicherheit und auf Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so wird gesagt. Und du hast auch die Tür deines Autos abgeschlossen. Oder zu Hause die Haustür, vermutlich beide. Und ich habe mir fürs Fahrrad ein extra hartes Bügelschloss gekauft, nachdem uns schon im Laufe der Zeit drei Fahrräder geklaut wurden. Und natürlich unterschreibe ich nicht, wenn ein Staubsaugervertreter am Tor steht und das von mir möchte. Überhaupt, wenn jemand Vertrauen einfordert von vornherein, dann werde ich sehr hellhörig. Dann hat er dafür vielleicht einen Grund, weil Vertrauen ist was, was wächst. Das ist etwas, das wird gewährt und nicht gefordert. Also solche Vorsicht, solche Sicherheiten, die haben schon was für sich. Alles schön unter Kontrolle. Und es stimmt ja auch wirklich nicht, dass alle Leute, die so rumlaufen, alle nur das Beste wollen. Da muss man nicht ein extra misstrauischer Mensch sein, um das zu bezweifeln. Also Vertrauen und naiv, das ist nicht das Gleiche oder gar Vertrauen und blöd. Andererseits, wenn jemand nur noch Vorsicht, nur noch Kontrolle hat und das Vertrauen ganz ausgemustert wird, das ist auch nicht das Wahre. Das wird offensichtlich, wenn man mal mit Menschen zu tun hat, die es in diese Richtung übertreiben. Mit einem Kopf voll Misstrauen lebt sich's nicht schön. Und erst recht nicht, wenn das Herz auch noch damit angefüllt ist. Wenn jemand überall was Böswilliges wittert, böse Absichten unterstellt, sozusagen allen einen großzügigen Misstrauensvorschuss gewährt. Solches Grundmisstrauen, das tötet Initiative, das tötet Begeisterung, Hoffnung, Mut. Das macht hässlich und krank, verbittert, ungerecht und einsam. Wer das ständig so in sich hat, der lebt in einer schlimmen Welt, egal wie es ihm geht. Ich spreche manchmal mit Leuten, die sich auf diese Art von allen anderen Menschen isoliert haben und die dann darüber bitter klagen, aber mit Macht dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Die trauen sich kaum zu schlafen, weil sie dann keine Kontrolle haben für ein paar Stunden. Also niemandem vertrauen können, das ist die Hölle. Das Tragische ist, so ein misstrauisches Leben ist kaum korrigierbar durch Erfahrung. Das bestätigt sich andauernd selbst, weil man Dinge vermeidet und dann treten sie dadurch auch nicht ein. So wie bei dem Mann, der alle 10 Sekunden in die Hände klatscht. Und dann fragt ihn einer, sag mal, warum machst du sowas? Warum klatschst du da immer in die Hände? Und er sagt, na, um die Elefanten zu verscheuchen. Dann sagt er, Elefanten? Hier sind doch gar keine Elefanten. Sagt, da kannst du mal sehen, wie das Klatschen hilft. Das erzeugt Sicherheit und er behält ja immer recht. Keine Elefanten. Was er vermeiden will, tritt nicht ein. Und so kann es ein Leben lang weitergehen. Das ist jetzt ein bisschen karikiert, aber in so einer Richtung gibt es das. Und es gibt ja Gebiete, da ist es auch richtig, da ist es notwendig. Da ist eine exakte Kontrolle, eine exakte Präzision wichtig. Zum Beispiel, wenn jemand ein Flugzeug zusammenbaut, da wünsche ich mir so eine Leute, die lieber fünfmal hingucken. Oder auch nur, wenn einer die Bremsen einbaut im Auto. Da ist es nötig. Aber im Bereich des Lebendigen, da ist es einengend. Und dazu gehören auch Beziehungen, die sind auch etwas Lebendiges. Dinge, technische Dinge, die können wir voll durchschauen, theoretisch. Das ist nur eine Zeitfrage von genügend Zeit. Menschen nicht. Nicht mit aller Zeit der Welt. Beziehungen auch nicht. Da geht es also nicht ohne. Und das Risiko des Vertrauens, das ist umso höher, je dauerhafter etwas sein soll, je umfassender eine Verbindung sein soll. Was ist es zum Beispiel für ein Risiko zu heiraten? Wenn ich dran denke, wie blauäugig wir da damals rangegangen sind, für Jahrzehnte soll das sein, ein Leben lang ein Mensch, den ich nicht wirklich kenne. Damals habe ich das anders gesehen. Und nicht umsonst ist da die Rede von Trauung und von Trauen. Im alten Deutsch heißt sich vertrauen, heiraten. Ein Risiko. Und andererseits macht Vertrauen das menschliche Zusammenleben nicht nur erträglich, es ist die Grundlage für unser Glück. Für Kontrollfreaks eine Zumutung. Liebe ist etwas, das man nicht machen kann. Und Gefühle, darauf ist kein Verlass, die kann man so schwer kalkulieren. Und dann besteht die Gefahr, einen Menschen zu behandeln wie ein Ding, das man sicher kann, das man kontrollieren kann. Und mit diesem Versuch geht dann alles kaputt. Also für Beziehungen gilt das nicht, dass Kontrolle besser ist. Da gilt, Vertrauen ist besser. Und jetzt komme ich auf eine bestimmte Beziehung zu sprechen, auf die Sache mit Gott. Und das ist auch so was Umfassendes. Da geht es nicht um ein Detail unseres Lebens, sondern da geht es ums Ganze. Und wie bei anderen Beziehungen, unsere Wirklichkeit als Ganze kennen wir nicht. Darüber können wir nicht verfügen. Das geht auch nicht ohne Vertrauen. Und andererseits, wenn es so ums Ganze geht, dann wäre so ein leichtfertiges Vertrauen ja erst recht nicht angebracht. Und da ist es doch verständlich, wenn jemand an der Stelle besonders vorsichtig ist. Wenn einer da, wo es um besonders viel geht, lieber auf Kontrolle setzt. Und von so einem erzählt der Predigttext heute. Es ist Sonntagabend. Die zu Jesus gehören, die hocken hinter verschlossenen Türen. Die fühlen sich geprellt. Jesus ist weg, er ist tot, alles zu Ende. Und sie haben Angst. Gut, da war die Sache mit Maria Magdalena, die was erzählt hat. Diese Geschichte haben wir hier vorige Woche ausführlich gehört. Aber das können sie nicht so richtig glauben. Und mitten da hinein passiert das, wir haben es vorhin schon gehört, Johannes 20, Vers 19, mitten hinein kam Jesus und trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Das war Ostern. Das war eine Woche her. Einer war an diesem Abend nicht dabei, der hat Ostern verpasst. Das war der Thomas, von dem ich jetzt erzählen will. Der hatte Jesus ganz besonders geliebt. Und deshalb hat ihn sein Tod auch ganz besonders getroffen. Der war restlos zusammengebrochen, hat sich irgendwohin verkrochen, wollte keinen mehr sehen, mit keinem reden, auch nicht mit seinen Freunden. Der war einfach fertig. Und außerdem war er ein Pessimist. Gibt ja so Menschen, die sehen alles von der negativen Seite und finden überall ein Haar in der Suppe. Und wenn sie nicht gleich eins finden, sitzen sie davor und schütteln den Kopf, so lange bis eins einfällt und sagen, hier wusste ich doch. So ein Typ war Thomas. Von ihm ging manchmal so was Lähmendes aus, so was Hoffnungsloses. Zum Beispiel wollte Jesus mal mit seinen Jüngern nach Judäa gehen, weil ein Freund gestorben war. Und das war gefährlich. Leute von Judäa hatten schon mal versucht, Jesus zu steinigen. Und deshalb wollten die anderen ihn zurückhalten. Aber der Thomas, der sagt flügellahm, lass uns mit ihm ziehen, damit wir mit ihm sterben. Muss man sich mal vorstellen. Der sagt zu den Jüngern, kommt, lasst uns sterben. Vielleicht das trostloseste Wort in der Bibel. Thomas war eben ein Mensch, der bei Schwierigkeiten resigniert, wobei so einfach sind Menschen ja nicht. Andererseits war er auch mutig. Was die anderen kaum zu denken gewagt haben, in ihren ängstlichen Augenblicken und gleich wieder weggeschoben, das hat Thomas rausposaunt. Wofür kämpfen und predigen wir eigentlich, sagt er. Für einen, der eben gerade als Aufrührer kläglich untergegangen ist und für den Gott keinen Finger krumm gemacht hat, um ihn zu retten. Die anderen wissen in dem Moment genauso wenig, ob sie nicht einer verlorenen Sache dienen. Aber Thomas sagt es offen heraus, dass er es nicht weiß, dass er nicht mehr so richtig dran glaubt. Und es kann ja auch entlastend sein, wenn etwas, was in der Luft hängt, endlich mal ausgesprochen wird. Da ist es draußen, da kann man damit umgehen. Aber wenn immer schon so klar ist, was rauskommt und dass immer so was Negatives rauskommt, dann wirkt das lähmend. Und so hat Thomas wohl öfter gewirkt auf die anderen. Und schließlich ist er von den Treffen der Jünger ganz weggeblieben. Ist einer geworden, der nicht mal mehr auf Opposition macht, sondern der sich wie eine angefahrene Katze im Winkel verkriecht. Das heißt nicht ganz, in der Woche nach diesem Sonntag, den er verpasst hat, schaut er doch wieder mal vorbei. Und er kann überhaupt nicht verstehen, wieso die anderen so aus dem Häuschen sind. Die schnattern alle auf ihn ein, Mensch, Thomas, du hast was verpasst, der Jesus, du, der lebt. Der war hier in diesem Zimmer, ja genau dort, wo du jetzt stehst, da hat er gestanden. Und wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört mit unseren Augen, mit unseren Ohren. Und Thomas winkt ab und sagt, stopp, stopp, eure Begeisterung, eure Euphorie, die macht mich eher skeptisch. Ist ja schön für euch, sagt er, okay, ihr habt ihn gesehen, wie auch immer das kommt, wie auch immer ihr dazu kommt, sowas zu behaupten. Ich will mich ja nicht streiten. Thomas soll nicht streiten. Kann ja sein, ich irre mich, kann ja sein, ihr habt recht, kann ja sein, aber für mich zählen Tatsachen. Nur Tatsachen. Und Tatsache ist, Jesus ist gekreuzigt worden und gestorben. Das weiß ich ganz genau. Und dass er jetzt lebendig aus dem Grab gekommen ist und euch besucht hat, sorry, das glaube ich euch nicht. Das müsste ich schon selber sehen mit meinen Augen. Und dass er es auch wirklich ist, davon müsste ich mich schon selber überzeugen, sonst glaube ich sowas nicht. Er will sehen und selbst dem misstraut er noch, sogar sich selbst misstraut er da dem bloßen Sehen. Deswegen sagt er, ich will vorsichtshalber auch noch fühlen und betasten. Und nichts will Thomas lieber, als dass das stimmt. Das ist nicht einer, der irgendwas wegreden will. Der wünscht sich das, der möchte gerne glauben. Aber er kann es nicht. Er zweifelt, sodass die anderen ihm schon diesen Spitznamen Zwilling verpasst haben. Mal so, wie Zwillinge in einem. Nun gibt es ja Typen, die ziehen grundsätzlich alles in Zweifel, außer ihren eigenen Verstand vielleicht. Aber so einer war Thomas nicht. Er war nicht einer, der das Zweifeln zum Prinzip erhebt. Der wollte einfach Klarheit für sich. Stimmt das nun mit Jesus oder stimmt das nicht? Vor ein paar Wochen haben wir Johannes den Täufer in so einer Situation uns angesehen, wo er auch diese Frage hatte, stimmt das nun, ist der kommen soll oder ist es ein anderer? Und der will das deshalb, der Thomas, weil der Glaube an Jesus für ihn eben nicht so eine Anstecknadel ist, die man mal eine Weile trägt, weil es schick ist und die man Sonntag immer ansteckt. Und wenn es mal nicht mehr passt, wenn es mal schwierig ist oder irgendwie anders aussieht, dann macht man sie eben wieder ab und macht vielleicht eine andere dran. Auch nicht schlimm. Für ihn ist das schlimm, wenn das nicht stimmt. Für ihn ist Jesus Lebensinhalt. Überhaupt alles. Und entweder ist das wahr, dass Jesus lebt, oder alles ist sinnlos. Aber einfach blind glauben, das kann er nicht, das will er nicht. Und andererseits ist Thomas zu intelligent, um das Gegenteil zu machen. Einfach blind abzulehnen, was er sich nicht vorstellen kann. Wenn er schon zweifelt, dann auch da, dann auch bei sich selber. Dann zweifelt er auch an seinen Zweifeln. Ob die Grenze von dem, was er sich vorstellen kann, denn wirklich die Grenze von dem, was möglich ist? Die Grenze ist von dem, was möglich ist, kann ja auch sein, er irrt sich. Und so kehrt er zurück in den Kreis der Jünger, um das herauszufinden, um auch die kleinste, winzigste Chance nicht zu verpassen. Ist zwar nicht wahr, aber immerhin kann ich es ja mal probieren. Vielleicht stimmt es ja doch. Aber Fehlanzeige, Montag und kein Jesus ist da. Und Dienstag, Jesus kommt nicht. Mittwoch, niemand lässt sich sehen. Außer die, die ohnehin da sind. Alles wie immer, wusste ich es doch. Ein Tag nach dem anderen vergeht, es passiert nichts. Überhaupt nichts. Kein Jesus, der sich zeigt. Und Thomas kann zu den anderen sagen, na bitte, da habt ihr es, ihr habt euch geirrt. Ich hab's doch gleich gesagt. Habt ihr euch alles eingebildet, kann man ja Verständnis dafür haben. Jesus ist tot, da ist nichts mehr zu machen, der kommt nicht wieder. 7 Tage muss er warten. Kann sein, dass jemand den Zustand zu einer Ungewissheit lange durchstehen muss. Solange, dass er schon überzeugt ist, da war nichts, da kommt nichts mehr. Und dann, nach 8 Tagen, kommt Jesus doch. Obwohl er sich eigentlich ja schon für immer verabschiedet hatte bei den Jüngern. Verabschiedet in seiner leiblichen Gestalt. Also es wäre eigentlich auch zu erwarten gewesen, dass er überhaupt nicht mehr kommt. Hätte Thomas mit seinem Zweifel trotzdem nicht recht gehabt. Aber er kommt nochmal, extra für Thomas. Es ist wieder Sonntag, Johannes 20, Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Friede sei mit euch, das sagt Jesus zu allen. Und dann wendet er sich an Thomas, den Zwilling, den Zweifler, an diesen einen. Und den sieht er in die Augen, den spricht er an, persönlich. Die anderen stehen zwar noch dabei, aber die sind jetzt nicht dran. Jetzt geht es um diesen einen, was er ihm sagt. Thomas, du weißt, ich habe deine Fähigkeit zu zweifeln immer geschätzt. Ich habe dich gebraucht mit deinem unbestechlichen, kritischen Verstand. Und auch deshalb habe ich dich berufen in meinen Jüngerkreis. Einer, der sich traut, sich auf seine Zweifel zu verlassen. Dazu gehört Mut inmitten all der Gläubigen und der Leichtgläubigen und der Strenggläubigen. Und ich kenne auch deine Kehrseite. Ich weiß, wie einsam du oft damit warst und bist mit deinem Zweifel. Und ich habe gespürt, du bist manchmal zwischen all den Menschen allein. Ich fühle mich mit dir verbunden, Thomas. Und deshalb bin ich jetzt da. Hier siehst du meine Hände. Komm ruhig näher, fass an, überzeug dich. Du kannst anfangen zu glauben. So in der Art, Johannes bringt es in Kurzform. Eigenartig. Zweifel hat unter Christen meistens eine ziemlich schlechte Presse. Und hier bei Jesus hören wir was anders, kriegen wir einen anderen Umgang mit. Da hören wir, du brauchst dich wegen deiner Zweifel nicht zu schämen. Die sind normal. Der jüdische Aufklärer Moses Mendelssohn, der hat mal gesagt, man kann niemals überzeugt sein, wenn man niemals mit Vernunft gezweifelt hat. Zweifel und infrage stellen, das ist ein Weg zur Gewissheit. Das gilt vielleicht nicht für jeden Menschen so. Es ist nicht der einzige Weg zur Gewissheit, aber es ist einer. Wenn du zweifelst, bist du der Wahrheit ganz nahe, weil du auf dem Weg zur Wahrheit bist, herauszufinden, was stimmt denn, worauf kann ich mich verlassen. Hinter dem Zweifel des Thomas, da steckt vielleicht mehr Glaube als hinter den Lippenbekenntnissen von Leuten, die nur nachreden, was andere sagen. Also das ist durchaus etwas Gutes, dass Thomas sagt, ich will mich nicht begnügen mit Erfahrungen aus zweiter Hand. Dass er auf den bloßen Bericht hin nicht glauben kann und will. Ist ja schön und gut, was er mir da erzählt. Schön, ihr habt's gut, ihr habt ihn gesehen, ich aber nicht. Und wenn, dann will ich Jesus auch aus erster Hand. Aber er lässt sich von diesen Berichten immerhin einladen, das auszuprobieren und dem eine Chance zu geben. Und dass Jesus so entspannt damit umgeht, das sagt uns, der fürchtet das nicht. Jesus fürchtet das nicht. Der hält unsere Zweifel aus, der hält deine Zweifel aus. Die Lüge fürchtet die Zweifel, weil dann die Gefahr ist, dass alles auffliegt. Aber die Wahrheit braucht den Zweifel nicht zu fürchten. Wenn jemand genau nachguckt und aufdeckt, dann wird er sehen, stimmt, es ist doch so. Die Wahrheit muss den Zweifel nicht fürchten, einfach weil sie die Wahrheit ist. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und deshalb reagiert er mit Gelassenheit auf den Zweifel und auf die Bedingungen mit Großzügigkeit. Thomas hatte ja eine Bedingung gestellt. Erst wenn ich dich betasten kann, kann ich an dich glauben. Eigentlich darf man sowas ja nicht. Man kann Jesus keine Bedingungen stellen. Erst wenn du das und das machst, glaube ich an dich. Und nur wenn das und das, dann lasse ich mich auf dich ein. Sowas ist theologisch unzulässig, und zwar aus guten Gründen. Aber das Wunderbare ist, Jesus macht an dieser Stelle das theologisch Unzulässige. Er lässt sich ein auf die Bedingungen des Thomas, er erfüllt sie, Punkt für Punkt. Er lässt ihn sehen, er lässt ihn fühlen. Noch bevor der überhaupt irgendeinen Ton gesagt hat, sagt Jesus zu ihm, komm näher, du darfst nicht testen, du darfst nicht erfahren, du darfst nicht fühlen. Steht nicht hier, ob Thomas das wirklich gemacht hat, ob er ihn wirklich angefasst hat. Das ist auch egal. Jedenfalls steht hier, Vers 28, was Thomas geantwortet hat. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Und damit ist aus dem ungläubigen Thomas ein Gläubiger geworden. Denn Glauben heißt nicht für wahr halten, dass Jesus lebt, sondern Glauben heißt den lebendigen Jesus als Herrn annehmen und ihn anbeten, ihm jetzt gehorchen, jetzt mit ihm rechnen, das ist Glaube. Und dass Jesus das für ihn ist, das konnte Thomas auch nicht ertasten. Das geht über das hinaus, was er sehen konnte, was er fühlen konnte. Und ich habe mich gefragt, was ist es denn eigentlich, was das Ding bei ihm gedreht hat? War es diese einmalige, besondere Möglichkeit, dass er Jesus anfassen durfte? Dass er einen Beweis in Händen halten konnte? Das wäre schön für ihn, aber schlimm für uns, denn das können wir ja nicht. Wäre Thomas also ohne die Hilfe seiner Fingerspitzen geistig tot geblieben? Dann wären wir jetzt verraten und verkauft, weil wir die Fingerspitzenkontrolle nicht mehr durchführen können. Jesus selbst hat es nicht so gesehen, dass Thomas jetzt nun nicht mehr Glauben braucht, dass Thomas jetzt ja die Möglichkeit hat, das anders hinzukriegen. Er sagt zu ihm ja, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an, streck deine Hand aus und lege sie in meine Seiten. Und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Also das, was er von Thomas erwartet, was Thomas danach sagt, das lässt sich durch Sehen und Betasten auch nicht erklären. Das ist mehr. Das braucht Glauben. Das konnte er mit seinen Augen und mit seinen Händen nicht herausfinden. Dazu braucht er Vertrauen. Auch jetzt noch. Was Thomas überzeugt hat, ich denke auch das, dass Jesus extra zu ihm kommt. Zu ihm, dem Außenseiter in der Gruppe. Zu ihm, der sich vielleicht nicht so ganz dazugehörig gefühlt hat, dem Randsiedler bei den Jesusleuten. Daran hat er ihn erkannt. An seiner Liebe zu ihm hat er ihn erkannt. Könnten wir jetzt immer noch sagen, tja, der Thomas, der hat es gut, der konnte Jesus sehen, aber ich kann ihn nicht sehen. Stimmt, kannst du nicht. Aber hören wir zu, was Jesus noch zu Thomas sagt. Da hat er nämlich von uns geredet, da hat er nämlich von dir geredet und an dich gedacht. Jesus sagt zu Thomas, Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.